Wir hatten gestern Abend begonnen zu sprechen über das Wesen der Gemeinde. Einleitend war die Frage ganz allgemein, was ist Gemeinde? Das heißt, was ist es um den Begriff? Und erstens hielten wir fest, Gemeinde ist ein alter Begriff, die Vorläufer des neutestamentlichen Gemeindebegriffes haben wir in zwei geschichtlichen Räumen zu suchen, einem hebräisch-religiösen und einem griechisch-politischen Raum. Dieser griechisch-politische Raum schließt aber auch den römischen ein. Die haben diesen Gedanken von den Griechen übernommen und das römische Reich war eigentlich eine Erweiterung der Stadtbürgerschaft, der Bürgerschaft der Stadt Roms, sodass wer im römischen Reich Bürger war, war Bürger der Stadt Rom eigentlich. Und dieser Gedanke steht auch hinter dem neutestamentlichen Gebrauch des Wortes Gemeinde. Unter Groß B besprachen wir dann oder begannen wir zu besprechen Grundsätzliches, das heißt, da geht es um das eigentliche Definieren, das nähere Beschreiben des Gedankens Gemeinde, wie er im Neuen Testament vorkommt. Also es geht um das eigentliche Wesen der Gemeinde. Und da hatten wir zuerst gesagt, Gemeinde ist Heilsmenschen. Und wir hatten gefragt, was sind Heilsmenschen? Sie sind solche, bei denen das Heil in Jesus Christus zur Anwendung gekommen ist. Wir unterscheiden zwischen Vorkehrung des Heils auf Golgatha und in Auferstehung, das heißt in der Christustat, wenn Christus in die Welt kommt und das Heil zu Wege bringt, und der Anwendung dieses Heils, das Jesus Christus zu Wege brachte. Dann aber ist die Frage, was ist es um die Anwendung dieses Heils? Und da unterschieden wir die Anwendung in der eigentlichen Begegnung mit Jesus Christus, wenn wir gerettet werden, das ist ein punktuelles Erlebnis, bestehend aus Umkehr und Heilszuwendung, das heißt, Gott rettet uns, schenkt uns seine Rettung in Christus Jesus. Aber da hört das Retten nicht auf, es setzt sich fort in unserem Glaubensleben, in unserem Leben mit Jesus Christus. Wir werden gerettet, kann die Schrift sagen. Wir werden gerechtfertigt, wir werden geheiligt und so weiter. Wir erleben also heute als Christen Rettung. Wir werden heute gerettet. Aber es steht noch eine Rettung bevor. Die Schrift kann sagen, wir werden gerettet werden. Da bezieht es sich auf die sogenannte Vollendung des Heils. Wieder ein, grob gesagt, punktuelles Erlebnis. Gemeinde ist also Heilsmenschen, Menschen, bei denen das Heil in Jesus Christus zur Anwendung kommt, gekommen ist und kommt. Gemeinde ist Heilsmenschen, weiter im Blick auf das Wesen des Heils. Wir unterscheiden zwischen Anwendung des Heils bzw. das Heil als ein Geschehen und Heil als Wesen, das, was es eigentlich ist. Und das Wesen des Heils ist eine Person, Jesus Christus selbst. Er ist der Retter. Normalerweise denken wir daran, dass Jesus uns das Heil gibt oder wir erbitten uns dieses Heil. Aber die Schrift macht deutlich, dass Gemeinde Jesu Christi aus solchen Menschen besteht, deren Heil und Leben die Person Jesu Christi selbst ist. Man sollte sich daran gewöhnen, an diese so zu denken in Form dieser biblischen Wahrheit. Im Weiteren hielten wir fest gestern Abend, Gemeinde ist Heilsmenschen im Blick auf das, was in der zu Beginn der des Heilserlebnisses, das heißt in unserer persönlichen Heilswende geschieht. Wenn wir zu Christus kommen, erleben wir, wie ich sagte, Umkehr und Heilszuwendung. Das sind zwei Ausdrücke, die zunächst vielleicht etwas fremd klingen, aber sie sind andere Formulierungen für die gängigen Bekehrungen, Wiedergeburt, die nicht ganz zufriedenstellend sind. Umkehr besteht aus Abkehr und Hinkehr zu Jesus Christus, Abkehr von Sünde, Satan und Welt und dann Hinkehr im Glauben zu Jesus Christus. Aber das ist die Voraussetzung für das Heil. Wenn Buße und Glaube seitens eines Menschen stattfinden, antwortet Gott sofort mit seiner Heilszuwendung. Nicht nur Wiedergeburt. Es gibt eine ganze Liste von Heilsbegriffen, die hier Anwendung finden. Versöhnung, Rechtfertigung, Heilung, Heiligung, Auferstehung und so weiter. Und an dieser Stelle hatten wir uns etwas näher befasst mit diesem Gedanken. Gemeinde ist Heilsmenschen im Zeichen der Umkehr. Das heißt, die Bibel oder wenn Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, erwähnt werden, dann bekommen sie verschiedene Bezeichnungen. Und einige dieser Bezeichnungen geben zu verstehen, dass diese Menschen einmal eine Umkehr vollzogen hatten. Solche Bezeichnungen sind zum Beispiel Gläubige zum Glauben kommen oder an Jesus Christus glauben, ist ein Bekehrungsbegriff. Denn Glauben oder an Jesus Christus zu glauben heißt, sich ihm zuzuwenden im Vertrauen. Christen im Neuen Testament oder Gemeindemenschen können Jünger heißen. Auch Jünger ist ein Bekehrungsbegriff. Man ist ein Nachfolger Jesu geworden. Sie heißen und auch Menschen, die den Namen Jesus anrufen. Das Christenleben beginnt mit einem Anrufen Jesu und setzt sich fort in einem Anrufen dieses Namens. So dann heißen sie Anhänger eines neuen Weges. Sie sind ja übergetreten von einem breiten Weg zu einem schmalen Weg. Der Weg Jesu nach, der Weg der Gemeinde Jesu, das war ein bekannter Begriff offenbar in jener Zeit. Paulus kann ihn in einer weltlichen Situation gebrauchen. Menschen dieses Weges habe ich verfolgt. Das ist ein Bekehrungsbegriff, nicht ein Heilsbegriff, sondern ein Bekehrungsbegriff. Oder dann heißen sie gerade Umgekehrte oder Bekehrte, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 1, Ende des Kapitels. Und dort ist ja von den Menschen die Rede, die im Anfang Gemeinde Jesu in Thessalonich heißen oder Gemeinde Gottes. Als letztes kamen wir zu der Bezeichnung Gerufene. Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, heißen Gerufene. Die Schrift spricht von Gerufenen im weiteren wie im engeren Sinne. Das heißt, im weiteren Sinne sind alle Menschen eigentlich Gerufene. Sie werden gerufen durch das Evangelium. Aber in diesem Sinne sind sie noch nicht Gemeinde Jesu. Sie sind erst Gemeinde Jesu im engeren Sinne, wenn sie sich gerufen haben lassen. Dann können sie im engeren Sinne Gerufene heißen. Bei diesem Ruf liegt die Initiative bei Gott, hatten wir gesagt. Die Antwort des Menschen ist aber freiwillig. Gott bestimmt nicht, wer dem Ruf Folge leisten soll. Diese Bezeichnung haben wir zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 2. Dort wird die Gemeinde Gottes von Paulus und seinem Mitarbeiter gegrüßt. Die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, er schreibt an die gerufenen Heiligen, Sie sind also gerufene Christen. Das ist ein Bekehrungsbegriff. Menschen, die zur Gemeinde in Korinth gehören, sind gerufen. Und alle in Korinth, die solche Gerufene sind im engeren Sinne, sind die Gemeinde in Korinth. Zwischen diesen zwei Kreisen, bekehrten Menschen oder gerufenen Menschen und Gemeinde in Korinth, ist kein Unterschied. Ist man bekehrt, dann ist man Gemeinde in Korinth. Dann ist man ein Gerufener. So heißt die Gemeinde in Korinth. Sie besteht aus gerufenen Menschen. Im Römerbrief haben wir denselben Gedanken. Kapitel 1, Vers 6 geht der Brief an solche, die gerufene Jesu Christi sind, unter welchen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi. Und in Vers 7 heißt es, allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen. Wieder diese Ausdrucksweise. Oder in Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Und wer ist das? Denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind oder Gerufene sind oder solche, die sich rufen ließen. Und diese Menschen, das ist uns bekannt aus dem Neuen Testament, sind die, die anderswo einfach schlicht Gemeinde Jesu genannt werden oder Gemeinde Jesu Christi. In Vers 30 in Kapitel 8 haben wir dasselbe Wort, denselben Ausdruck. Welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch, und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Also, Gemeinde Jesu Christi besteht aus Menschen, die umgekehrt sind, und das erfahren wir dadurch, dass sie Gerufene im engeren Sinne genannt werden. Also, so viel zu dem Gedanken, dass Gemeinde Jesu aus Heilsmenschen besteht, im Blick auf eine Umkehr. Jetzt nehmen wir die andere Seite des Heilserlebnisses oder der persönlichen Heilswende. Die persönliche Heilswende besteht aus Umkehr oder Bekehrung und Heilszuwendung. Und das ist die eigentliche Rettung, denn nicht wir retten uns. Wir glauben, umgerettet zu werden, das ist Bekehrung. Wir tun Buße, umgerettet zu werden. Aber die eigentliche Rettung vollzieht dann sofort anschließend Gott. Und in diesem Zeichen bekommen Gemeindemenschen oder dort, wo von der Gemeinde die Rede ist, den Menschen in der Gemeinde Jesu, in dieser Verbindung bekommen sie dann wieder eine andere Gruppe von Bezeichnungen. Und solche wollen wir jetzt aufzählen. Auflisten. Gemeinde besteht aus Heilsmenschen, was die Rettung betrifft. Das heißt, im Zeichen einer persönlichen Heilszuwendung. Nicht, dass wir uns zum Heil zuwenden dieses Mal, sondern Gott wendet uns sein Heil zu, schenkt uns sein Heil. Die Menschen, die die Gemeinde ausmachen, sind anlässlich ihrer Umkehr. Das ist der Anlass. Bekehrt sich jemand, kehrt er um von Weltsünde und Satan, dann antwortet Gott sofort, wie er versprochen hatte. Und Spurgeon kann das so schön sagen. Gott kann nicht anders als dich dann retten, ja? Er kann das nicht. Er kann nichts anderes tun. Er hat's versprochen. Und jedes Mal, wenn du glaubst oder wenn jemand glaubt, wird er absolut ihn retten. Ohne einen Funk oder einen Augenblick von Zeit dazwischen, auf diesen Glauben hin. Sobald er diesen Glauben merkt, wird jemand gerettet. Anlässlich einer Umkehr von Gott ins Heil versetzt, beziehungsweise werden wir ins Heil versetzt. Beides geschieht. Das Heil ist in uns und wir im Heil. In diesem Zeichen heißen Menschen, die in der Gemeinde Jesu sind, erstens Gerettete. So in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 47, Mitte, heißt es, täglich tat der Herr die, die dabei waren, gerettet zu werden, zur Gemeinde hinzu. Er tat die, die dabei waren, gerettet zu werden. Im Griechischen haben wir hier einen sehr interessanten Ausdruck. Das heißt, die Ausdrucksweise des Lukas dort, geleitet vom Heiligen Geist, gibt zu verstehen, dass in dem Moment, als Menschen dabei waren, gerettet zu werden, als Gott dabei war, sie zu retten, in diesem Zeitpunkt, in diesem Verfahren, tat er sie der Gemeinde in Jerusalem hinzu. Wie kam jemand zur Mitgliedschaft in der Gemeinde Jesu, in der Gemeinde in Jerusalem? In dem Moment, wo Gott ihn rettete, sagt Lukas. In diesem Moment hat Gott Menschen zur Gemeinde hinzugetan. Nicht Menschen, auch nicht durch die Taufe. Wie wir über den Baptismus es oft gelernt haben. Onken hat das stark proklamiert und wie das so ist, gewinnen gewisse Gedanken einen Einfluss über den Bereich hinaus, in dem es zunächst zum Ausdruck gebracht wurde. Zum Beispiel die Gedanken der Brüderbewegung haben einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt in der Christenheit, weit über die Grenzen der Brüdergemeinden hinaus. Die Scofield-Bibel zum Beispiel ist ein Ergebnis dieses Gedankengutes, das sich so verbreitet hatte. Aber lange nicht alle, die mit an der Scofield-Bibel, an dieser Studienbibel arbeiteten, gehörten zur Brüderbewegung. So ist es auch im Baptismus. Der Baptismus hat sehr viele Menschen beeinflusst, weit über die Grenzen der Baptistengemeinden hinaus. Und gerade dieser Gedanke, dass man mit der Taufe Mitglied einer Gemeinde am Ort wird, dieser Gedanke hat sich sehr stark verbreitet in der Christenheit. Und den hat man aus Apostelgeschichte 2 gehoben oder heben wollen, in diesem Kapitel entnehmen wollen. Aber dort steht das nicht so geschrieben. Das ist zwischen den Zeilen etwas gelesen, das man erst hineinlesen oder schreiben muss, bevor man es lesen kann. Denn Lukas hat es nicht geschrieben, sondern Lukas schreibt durch die Führung des Geistes, dass sie zur Gemeinde in Jerusalem kamen, als Gott sie rettete, als er dabei war, sie zu retten. Oder Epheser 1, Vers 22. Und er, Gott, tat alles unter seine Füße. Seine, ein Fürwort, das sich auf Jesus Christus bezieht. Gott tat alles unter die Füße von Jesus, von Christus, und ihn, Christus, Haupt über alles, das ist er, gab er der Gemeinde. Gott gab Jesus, der Haupt über alles ist, über alles in der Welt. Diesen Jesus, der Haupt von allem ist, den gab er der Gemeinde als ihr Haupt. Welche Gemeinde sein Leib ist, Leib Jesu Christi, die Fülle dessen, das heißt, der Leib ist die Fülle dessen, nämlich Jesu, der alles in allen füllt. Hier ist vom Leib die Rede, und die Gemeinde ist dieser Leib, den Jesus füllt. Jesus ist die Fülle dieses Leibes. Von diesem Leib heißt es nun in Kapitel 5, Vers 30, weil wir, die dieser Leib sind, wir Glieder seines Leibes sind, von seinem Fleisch und von seinem Gebein, wir sind also sein Leib, und von demselben Leib heißt es in Kapitel 2, Vers 5, er machte auch uns, wir waren tot in Übertretungen, lebendig zusammen mit Christus, aus Gnade seid ihr Gerettete. Und Vers 8, denn durch Gnade seid ihr Gerettete, durch den Glauben. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Zusammenhang festzuhalten, damit wir wissen, wovon in Kapitel 2, 5 und 8, wo dieser Begriff die Geretteten gebraucht wird, wovon die Rede ist. Und im größeren Zusammenhang des Epheserbriefes sind diese Menschen, von denen in Kapitel 2, den Versen 5 und 8 die Rede ist, die dort Gerettete genannt werden, die sind die, die anderweitig in diesem Brief Gemeinde heißen, sowohl in Kapitel 1 als in Kapitel 5. Das heißt, exegetisch vom Zusammenhang her erkennen wir, dass die Gemeinde aus Geretteten besteht, allen Geretteten. Alle Gerettete sind Gemeinde und Gemeinde ist nur Gerettete. Ein zweiter Begriff, der davon spricht, dass die Gemeinde aus solchen besteht, die das Heil erfahren haben, denen das Heil zugewendet wurde, ist Gerechtfertigte. Wenn von der Gemeinde die Rede ist, ist von Gerechtfertigten die Rede. Im ersten Korintherbrief besteht die Gemeinde, die Paulus in Kapitel 1, Vers 2 anspricht, aus denen, die er in Kapitel 6, Vers 11 so beschreibt. Und dieses waren etliche von euch. Ihr wurdet jedoch gewaschen. Die Gemeinde in Korinth besteht aus gewaschenen Menschen, aus denen in Korinth, die gewaschen wurden. Ihr wurdet jedoch geheiligt. Sie sind also geheiligte Menschen. Sie heißen Heilige. Ihr wurdet jedoch gerechtfertigt. Sie sind Gerechtfertigte. In dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geiste unseres Gottes. In dem Moment, wo der Name Jesus, die Person des abwesenden Jesus, deshalb wird von seinem Namen gesprochen, ihn haben wir nicht, wir haben Kontakt mit ihm über seinen Namen. Wie wollen wir wissen, von wem wir sprechen? Wir nennen seinen Namen und dann wissen wir, haben wir seine Person vor Augen. Und dem Geiste unseres Gottes, in diesem Moment, wo Gott, der Sohn und der Heilige Geist einen Menschen rechtfertigen, ist er ein Teil der Gemeinde Jesu. Ein dritter Begriff, Versöhnte. Kolosser 1, 21 und 22 Anfang heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde im Denken, was sich in den bösen Werken äußerte, versöhnte er jetzt in dem Leibe seines Fleisches. Und in Vers 24 sagt Paulus, von wem er spricht, wenn er sagt, wir wurden versöhnt oder ihr wurdet versöhnt. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch, für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Die Versöhnten sind also Gemeinde in Kolosse oder überhaupt Gemeinde. Geheiligte, wir hatten diesen Begriff schon in 1. Korinther 1, Vers 2, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den gerufenen Heiligen. In Kapitel 6, Vers 11 heißt es, und dieses waren etliche von euch, ihr wurdet jedoch gewaschen, ihr wurdet jedoch geheiligt, nicht nur gerechtfertigt. Gestern betonte ich, dass wir eine Korrektur in unserer Theologie bedürfen. Wir dürfen nicht Rechtfertigung und Heiligung trennen, theologisch, was das Erleben eines zu rettenden betrifft. Wir dürfen nicht sagen, er wird in der Bekehrung oder wenn er zum Glauben kommt, gerechtfertigt und dann beginnt das Heiligungsleben erst, sondern Rechtfertigung und Heiligung, beides geschieht sowohl in der Bekehrung als im Glaubensleben. Beide sind zwei Seiten derselben Münze. Kapitel 9, Vers 13 in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 9,13. Ananias antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Übles er den Heiligen in Jerusalem tat. Wer waren die Heiligen in Jerusalem? Gab es Heilige in Jerusalem, die nicht zur Gemeinde gehörten? Nein. War jemand ein Heiliger, das heißt ein Geretteter, in Jerusalem, dann war er Gemeinde Jesu in Jerusalem. Dann gehörte er zu der Schar der Gemeinde, der Christen. Er war ein Mitglied der Gemeinde Jesu, obwohl das die Bibel dieses Wort Mitglied nicht gebraucht. Wieder eine Schöpfung von Christen. Römer 1, Vers 7. Allen Geliebten Gottes, die in Rom sind. Der Brief geht nicht nur an einige Eingeschriebene, in einen Verein eingeschriebene Mitglieder einer Gemeinde, sondern an alle, die in Rom gerufene Heilige sind, Christen. Und die sind die Gemeinde dort, obwohl es im Römerbrief nicht so gesagt wird. Aber vom ganzen Zusammenhang des Neuen Testamentes wissen wir das. Kolosser 3, Vers 12 haben wir diesen Ausdruck wieder von Christen. Es sei also von euch als Erwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, angezogen herzliches Erbarmen. Also sie werden, die Christen in Kolosse, Heilige genannt. Das ist uns bekannt und das ist vielleicht Wiederholung, aber ich nehme mir die Zeit, dieses sehr ausdrücklich zu sagen, weil ich hier Grund lege. Und später will ich auf diesem Grund bauen, dann wollen wir nicht vergessen, was wir besprochen haben. Ein weiterer Begriff ist neu geschaffene Christen, die zur Gemeinde Jesu gehören, heißen neu geschaffene. In 2. Korinther Kapitel 1, Vers 1, dieses Mal 2. Korintherbrief. Paulus, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, so werden sie angesprochen. Und was sagt er von diesen Menschen, die Gemeinde Gottes in Korinth sind? Von diesen sagt er in Kapitel 5, Vers 17, dass sie eine Neuschöpfung sind. Ist jemand in Christus, dann ist er eine Neuschöpfung. So beschreibt er die Gemeinde Gottes in Korinth. Ein weiterer Begriff, Auferstandene, Neugeschaffene aus dem Nichts gleichsam, Auferstandene aus dem Tode. Epheser 2, Vers 6. Ich erinnere daran, dass hier die Rede ist von solchen, die am Anfang Gemeinde Jesu genannt werden, in Kapitel 1. Und von diesen Menschen, sagt Paulus, er brachte uns zusammen mit ihm zur Auferweckung. Sie sind also auferweckte Menschen, das heißt vom Tode Auferstandene. Neugeborene, das ist für uns ein geläufiger Begriff, Wiedergeborene, Neugeborene. Jakobus 1, Vers 18 haben wir diesen Ausdruck. Ebenfalls in 1. Petrus 1, dort in den Versen 21 bis 23, wo er auch deutlich macht, näher beschreibt, dass es durch das Wort Gottes ist, dass man zur Wiedergeburt gelangte. In 1. Petrus 2, dort in Vers 24, werden Menschen der Gemeinde Jesu auch Geheilte genannt, von Sünden und von den Wunden der Sünde, Geheilte. Da liegt Jesaja 53 im Hintergrund. Er wurde verwundet für unsere Missetaten und wir sind geheilt durch seine Wunden. So dann heißen die Menschen der Gemeinde von Gott Geliebte. Und wieder müssen wir uns sagen, die Liebe Gottes umfasst einen weiteren Kreis, auch an dieser Stelle, und einen engeren Kreis. Gott liebt alle Menschen, Johannes 3, Vers 16. Er hat aber eine selektive, eine besondere Liebe für die, die ihm gehören, die die Seinen sind. Diese sind seine Geliebten oder zusammen, kooperativ, seine Geliebte, seine Braut oder seine Frau. Kolosser 3, Vers 12 als Beispiel. Es sei also von euch als Erwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, dieses in einem speziellen Sinne. Übrigens, der Begriff Erwählte ist auch ein Liebesausdruck. Er bringt zum Ausdruck eine Liebesbeziehung zu jemandem. Und letztlich Gottliebende. Und hier wollen wir ein wenig stehen bleiben, weil auch dieser Begriff in einem engeren Sinne gebraucht wird im Neuen Testament. Römer 8, Vers 28, die bekannte Stelle, eine Stelle, die man als einer der ersten auswendig lernt. Alles dient denen zum Guten. Wem? Den Gottliebenden, denen, die Gott lieben. Im Deutschen gebrauchen wir ungern ein Hauptwort, wenn wir ein Tätigkeitswort anstelle davon gebrauchen können. Das gehört zum Stil. Aber manchmal, wenn wir exakter übersetzen wollen oder uns ausdrücken wollen, lohnt es sich, den Substantiv zu gebrauchen. Und hier machen wir das jetzt zum Beispiel. Nicht nur denen, die Gott lieben im Allgemeinen, sondern den Gottliebenden dient alles zum Guten. Es gibt eine besondere Gruppe von Menschen, die Gott anders lieben als andere Menschen. Und im eigentlichen Sinne kann kein Mensch Gott lieben, ohne dass die Liebe, Gott selbst, der die Liebe ist, ausgegossen wurde in seinem Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Kraft seiner Liebe in uns dürfen wir lieben. Denken wir an Philipper Kapitel 1, Vers 8. Mich verlangt nach euch mit dem Inneren Jesu Christi, mit dem Herzen, eigentlich heißt es dort mit den Eingeweiden, das heißt mit dem Inneren, die wurden als Symbol für Gefühle oder Empfindungen gebraucht. Mit dem Inneren, mit dem Herzen, mit dem Gefühl, Jesu Christi liebe ich euch. Paulus ist sich bewusst, dass er in sich nichts ist und tun kann. Aber Christus in ihm liebt die Philipper und mit Christus in ihm liebt er sie. Die Liebe Christi treibt ihn, nimmt ihn mit. Also Kraft dessen sind wir Gottliebende. Oder 1. Korinther 16, eine markante Stelle, eine klassische Stelle. 1. Korinther 16, gegen Ende des 1. Korintherbriefes, Vers 22. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt oder ein ihn Liebender ist, einer ist, der als Person gängig, durchgängig, das ist sein Leben. Er ist eine Person, die Jesus Christus lieb hat. Wenn er nicht eine solche Person darstellt, was dann? Nicht wie? Bitte? Sei verflucht? Ja, wir können es so oder so übersetzen. Sei wäre Zukunft, das heißt, es käme auf ihn zu. Und wenn wir Gegenwartsform übersetzen würde, ist verflucht. Das würde dann heißen mit Johannes 3, Vers 36, er wäre schon unter diesem Zorn, unter diesem Fluch. Aber er fällt noch nicht auf ihm, er kommt erst auf ihm, aber der Fluch Gottes ruht auf ihm. So drastisch drückt sich die Schrift aus. Kein Wunder, dass die Welt dieses als Diskriminierung empfindet, nicht wahr? Wenn ich jetzt dieses Seminar auf der Straße halten würde und die Menschen auf der Straße oder von den Arbeitsstellen vorbeikämen, könnte ich schnell verhaftet werden, nicht wahr? Nicht nur in der Schweiz, auch in Kanada. Man darf solche Dinge nicht laut sagen mir. Das ist schon Diskriminierung. Man darf in Kanada nicht sagen, Jesus ist Herr von allen. Nein, Jean Chrétien ist Herr, ja. Der Premierminister, aber nicht Jesus Christus. Ja, das sagt aber die Bibel. Ja, die Bibel, auf die kann man sich nicht verlassen, heißt es. Ja. Und so ist die Mehrheit, beziehungsweise eine Minderheit, die die Stimmung der Mehrheit oder die das Denken der Mehrheit beeinflusst, die neue Bibel. Aber wir bleiben dabei, wir wissen um einen Gott, der die Welt schuf und alles, was darin ist und der die Geschichte verwaltet. Und wir haben die längere Perspektive und auch den längeren Hebel. Mit Jesus Christus sind wir also die, die am Ende noch dastehen werden, wenn die anderen begraben werden. Wie Mark Twain sich ausdrückt, weil wenn er von den Juden spricht. Der Jude steht immer am Grabe seiner Verfolger. Uns werden auch wir überleben, trotz der gegenwärtigen Diskriminierung, die wir erleben. Wir sind Gottliebende und das sind wir durch die Gnade Gottes. Nicht ist es unser Verdienst, das wissen wir. Und wir laden auch andere ein, die immer noch unter dem Fluch sind, sich von Gott lieben zu lassen und Gottliebende zu werden, denn das ist ein Geschenk. Aber es bleibt dabei, wer nicht ein Gottliebender ist, ist unter dem Fluch. Das heißt, unter der Proklamierung des Todes. Ein Fluch ist Todesproklamierung, Ankündigung des Todes. Oder Epheser 6, dort haben wir denselben Gedanken am Ende des Epheserbriefes, Vers 24. Die Gnade sei mit allen. Was ist Gnade? Gnade ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu uns. Und dieser Ausdruck, diese schenkende Liebe Gottes, sei mit allen, betet er. Mit wem? Allen, die unseren Herrn lieben oder Jesus Christus Liebende sind. Mit unverderblicher Liebe, mit einer solchen Liebe. Was ist das für eine Liebe, mit der ich den Herrn Jesus liebe? Beten wir, dass es eine unverderbliche ist. Sonst sind wir nicht dabei. 2. Timotheus 4, Vers 8 liegt auf derselben Linie. Hinfort, schreibt Paulus an seinen jungen Mitarbeiter, liegt die Krone der Gerechtigkeit, hier haben wir die Gerechtigkeit in der Vollendung, für mich bereit, die der Herr mir an jenem Tage zuerkennen wird, der gerechte Richter, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung geliebt haben. Merken wir, die muss man geliebt haben, bevor er erscheint, nicht erst dann. Dann wird man sie nicht lieben. Und wann liebt man die Erscheinung Jesu? Wann man den Erscheinenden liebt, dann. Christen sind Gottliebende, Jesusliebende. Die Gemeinde besteht aus solchen. Jakobus 1, Vers 12. Ein seliger Mann, der in der Versuchung Ausdauer bewahrt, weil er, nachdem er sich bewährt hat, die Krone des Lebens empfangen wird, die der Herr denen verhieß, die ihn lieben, die ihn Liebende sind. Wer kommt zum ewigen Leben? Hier ist ewiges Leben übrigens zukünftig. Wir haben Leben bekommen, wir bekommen Leben und wir werden Leben bekommen. Wir werden gerettet werden. Wer ihn heute liebt, der ist morgen dabei. Wer heute dabei ist. Ich sagte, das war der letzte. Ich habe mich geirrt. Es sind noch zwei Ausdrücke. Für Menschen in der Gemeinde Jesu. Erwählte. Noch ein Begriff. Epheser 1, Vers 4 werden wir so genannt, Erwählte. Und Kolosser 3, Vers 12, die Stelle hatte ich schon wohl einige Male gelesen. Kolosser 3, Vers 12. Was ist ein Erwählter? Hier haben wir einen theologischen Begriff, der für Missverständnisse gesorgt hat. Nicht der Begriff selbst, sondern die Theologen haben für Missverständnisse gesorgt. Genau wie bei dem Begriff Berufen gibt es hier Missverständnisse, als ob Gott im Voraus bestimmen würde. Und man setzt diesen Begriff Erwählung mit Prädestination in eins. Ich bezweifle, dass die Schrift solches tut, aber wie auch da die Beziehung zu dem Begriff sei, Erwählung selbst ist nicht notwendigerweise eine Auswahl aus einer größeren Zahl, wie wenn es eine Auserwählung wäre. Übrigens, die Vorsilbe aus können Sie fallen lassen, die ist überflüssig. Das griechische Wort wird, es genügt, wenn wir einfach erwählen übersetzen. Auserwählen trägt nur zum Missverständnis bei, als müsste zuerst eine größere Zahl da sein und aus dieser größeren Zahl wird dann gewählt, wie man politische Kandidaten wählen würde. Aus einer gewissen Liste sagt man, den und den würde ich vorziehen. So war es nicht, als man dabei war, sich zu überlegen, wer Messias werden sollte. Es kam nur einer in Frage. Und doch heißt er erwählt. Warum? Die Engel, die von vornherein Engel sind, heißen Erwählte Gottes. Gott hat nicht erst eine Art Wesen geschaffen, undefinierbar, weil wir nicht wissen, wer es war, wer es gewesen wäre. Und aus dieser großen Schar von vagen Wesen hätte er jetzt einige auserwählt, herausgeholt, und diese hat er zu Engeln gemacht oder hätte er zu Engeln erwählt. Nicht so wurden die Engel zu Erwählten, sondern sie waren von vornherein seine Geliebten. Gott wählt, das heißt, bringt zum Ausdruck seine Liebe. Das ist ein Beziehungsbegriff. Wir sind von Vorgrundlegung der Welt her von Gott Geliebte. Wir sind sein Eigentum und er liebt sein Eigentum. Wir können nie zu hoch denken von der Liebe Gottes zu uns. Es bewegt einen immer wieder festzustellen, dass Gott uns wirklich will und mag und liebt und die innigste Beziehung mit uns haben möchte. Wir sind Erwählte. Und das ist Gemeinde Jesu. Auch in Rafts oder in Fluan oder wo immer es sein mag. Alle Erwählten sind dort Gemeinde Jesu. Und jetzt der letzte Begriff, Christen. Er kommt vom Wort Christus, 1. Petrus 4, 12 bis 16. Christus ist ein hebräisches Wort, deutsch ausgesprochen, und zwar über das Lateinische. Denn im Griechischen haben wir nicht ein U wie im Lateinischen, sondern ein O, und dort heißt es Christos. Aber es ist dasselbe Wort und bedeutet eigentlich Gesalbter. Und wir könnten eigentlich, wenn diese Vokabel uns im Neuen Testament, im griechischen Neuen Testament begegnet, ins Deutsch übersetzen, Gesalbter oder Hochristos, der Gesalbte. Und Petrus gebraucht hier gleichsam ein Wortspiel und sagt, wir sind nach dem Namen des Christus, des Gesalbten, benannt als Christianoi. So heißt das Wort Christ oder heißt das Wort Christen in der Mehrzahl im Griechischen. Christos, Christianoi oder Christianos. Christianos ist ein gemischtes Wort. Anfang, und es besteht aus drei Teilen. Anfang ist griechisch, Ende ist griechisch. Und dazwischen ist eine lateinische Silbe. Ian oder ja. Und das kommt vom Lateinischen und scheint zu verraten, dass es lateinisch Sprechende waren oder die vom Lateinischen herkamen zumindest, die hier diesen Ausdruck zuerst gebraucht haben. In Antiochien ist uns bekannt, dass es so war. Vielleicht die römischen Soldaten, wir wissen nicht, wer es war. Aber die Umwelt scheint entweder angeknüpft haben, nun, dort werden sie zuerst so genannt, also wird die Anknüpfung wahrscheinlich mit dem Namen Christus gewesen sein. Christen waren dort Menschen, die von Christus sprachen oder Christus Angehörige waren. Und sie heißen dann also in diesem Sinne Christianoi, das heißt, wir wissen nicht genau, vielleicht kann es heißen kleine Christusse, aber es hat mit dem Namen Christus zu tun und mit diesem Namen bringt auch Petrus dieses Wort in Beziehung. Und so werden Christen genannt, das heißt, als solche, die gesalbt sind mit der Salbung ihres Gesalbten. Und ist diese Salbung auf euch, dann so und so. 1. Petrus 4, 12 bis 16. Das heißt, das Wohlgefallen Gottes ruht auf uns mit dem Heiligen Geist, der auf Jesus ruhte. Wir teilen seine Salbung. So, jetzt legen wir eine Pause ein.